sehr tröstlich, dass bei Gott das Ende immer gut ist, gell? Bei uns nicht immer. Liebe Grüße aus dem sonnigen Tittmoning. Bin heute bei vollem Sonnenschein losgefahren und dann fängt es plötzlich an zu schneien. Gut, Frage, wie sieht es eigentlich mit deiner Geduld aus, wenn es darum geht, vorwärts zu kommen? Also wenn ich auf der Autobahn im Stau stecke, dann bin ich gefühlt immer auf der falschen Spur. Wenn ich rechts fahre, dann ziehen die links alle an mir vorbei und irgendwann packt mich dann die Ungeduld, dann fahre ich links drüber und dann schaut es so aus, als ob die rechts ständig an mir vorbeirauschen. Und wenn du dann auch noch unter Zeitdruck bist, dann ist mit deiner inneren Ruhe irgendwie vorbei. Oder du sitzt beim Arzt im Wartezimmer, kommt bei mir in letzter Zeit öfter vor, und einer nach dem anderen wird aufgerufen und dann denke ich mir, hey, die sind da später reingekommen wie ich, haben die mich irgendwie vergessen, und irgendwann platzt dann der Kragen und dann gehst du hin an die Rezeption und fragst danach. Ich kann mich erinnern, einmal war ich an einer Bushaltestelle, ich weiß nicht, warum ich da mit dem Bus gefahren bin, aber der Bus ist zum angegebenen Zeitpunkt einfach nicht gekommen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde warte, dann mache ich mich zum Affen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Station. Dann laufe ich schon mal in die richtige Richtung und kann das Warten ein bisschen abkürzen. Und dann laufe ich ein paar hundert Meter, dann rauscht der Bus an mir vorbei. In einer Warteposition zu bleiben, ist für viele eine große Herausforderung. Und wir haben dann irgendwie das Gefühl, irgendwas machen zu müssen, oder? In einer fast unerträglichen Warteschleife befindet sich Abraham und Sarai in 1. Mose 16. Ich bin zu diesem Text aus dem Grund gekommen, wir predigen jetzt schon ein Jahr lang bei uns in der Gemeinde das Johannesevangelium und immer gehen von den Zusammenhängen her sehr stark aus. Und ich wollte jetzt da nicht irgendwie eine Predigt rausreißen, konnte aber keine neue vorbereiten. Und ich bin kein Fan von Jahreslosungen, aber die Gemeinde hat mich dazu verdonnert, dieses Jahr am 1. Januar darüber zu predigen. Und deswegen kriegt ihr jetzt die nochmal serviert. 1. Mose Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, sieh, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du wirst schwanger oder du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Gejammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermann Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie auch den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den ihm die Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Abraham und Sarai, die Namen Abraham und Sarah bekommen sie erst in Kapitel 17, hier werden sie noch so genannt. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt jetzt schon 10 Jahre lang in Kanaan, in dem verheißenen Land, in das Gott sie geführt hat. Das lesen wir in Vers 3. Und Abraham, so lesen wir in Vers 16, war jetzt 86 Jahre alt. Und vor Kapitel 16 steht Kapitel 15. Und dort zeigt Gott dem Abraham den Sternenhimmel, weil der irgendwie gehadert und gezweifelt hat. Und er sagt, komm raus aus dem Zelt, und er zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, wie viele Sterne kannst du dort entdecken? So viele Sterne, wie du am Himmel sehen kannst, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er war jetzt 86 Jahre alt und kein Sohn ist in Sicht. Was soll er und Sarah tun? Was ist zu tun, wenn es in deinem Leben nicht nach Plan läuft? Das möchte ich über diesen Text schreiben. Für die Sarai wird die Warterei unerträglich. Sie verliert die Geduld. Vers 2. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Der Weg der Sarai heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist der Irrweg Sarais. Wenn der Bus nicht kommt, dann können wir ja schon ein bisschen vorlaufen und Gott ein bisschen nachhelfen. Und Sarai stiftet ihren Mann jetzt aktiv zum Fremdgehen an. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Frauen hier das schon mal gemacht hat mit ihrem Mann. Es war zu der Zeit eine legitime Sache, das mit einer Sklavin, mit einer Magd zu machen, aber es war nicht legitim bei Abraham und Sarai. Denn sie hatten von Gott die Verheißung, dass sie ein eigenes Kind bekommen sollen. Und jetzt wird ihr Mann zum Fremdgehen angestiftet, und damit wir das verstehen und ein bisschen besser begreifen, müssen wir uns vorstellen, dass eine Ehefrau zur damaligen Zeit, dass die wichtigste Verantwortung einer Ehefrau die war, eine Nachkommenschaft zu sichern, Nachkommen zu bekommen. Und keine Kinder zu kriegen, war ein blamables Versagen. In 1. Mose 30 sagt eine Rahel zu Jakob, verschaff mir Kinder, sonst sterbe ich. Und zur Zeit der Richter versucht der Elkanah seine Frau Hannah zu trösten und fragt sie, bin ich dir nicht viel mehr wert als viele Söhne? Und die unausgesprochene Antwort der Hannah war, nein, bist du nicht. Söhne zu haben ist wichtiger als eine romantische Liebe. Und aus diesem Grund war Sarai bereit, ihre Sklavin Hagar, wahrscheinlich haben sie diese Hagar bekommen in der Zeit, wo wegen der Hungersnot Abraham mit seiner Sippe nach Ägypten gezogen ist, und dann hat Abraham seine Frau Sarai als seine Schwester ausgegeben, und das war ein Indiz für den Pharao, dass er sie zur Frau nehmen kann. Und dann nimmt der Pharao dem Abraham die Frau weg und schickt ihm dafür Esel und Kamele und Knechte und Mägde. Vermutlich ist die Hagar so in die Familie von Abraham hineingekommen. Und jetzt war die Sarai bereit, ihre Sklavin als Leihmutter zu benutzen, das ist ein Thema, das wieder sehr aktuell ist. als Leihmutter zu benutzen, um damit Gott ein wenig nachzuhelfen. Die Hagar wurde sicher nicht gefragt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Plan von der Sarai in der Sklavin Hagar jetzt Hoffnungen weckt. Vielleicht könnte Abraham ja Gefallen an ihr finden. Die Sarai war ja schon eine alte Schachtel, gell? Und sie war wahrscheinlich eine junge, hübsche Frau. Vielleicht könnte sie dadurch sogar den Sklavenstatus verlassen. Vielleicht würde sie Abraham zur zweiten Ehefrau nehmen. Aber in Wirklichkeit wird sie nur benutzt wie ein Möbelstück. Über ihr Leben verfügen andere. Vers 3, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd, Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und er gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und sie gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Also sie nahm Hagar, gab sie dem Mann, und der Mann nimmt sie zu sich für eine Nacht. Das alles hört sich irgendwie bekannt an, oder? Wie ein zweiter Sündenfall. Eva sah, nahm die Frucht, gab sie ihrem Mann und Adam nimmt sie aus ihrer Hand. Und was bei Eva die Frucht war, ist bei der Sarai die Magd. Und in beiden Fällen war das Problem der Unglaube, der nicht auf Gott warten kann. Eva hinterfragt Gott, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und die Sarai überlegt, sollte Gott es wirklich so gemeint haben mit uns zwei Alten? Und sie denkt, warte nicht länger, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich weiß nicht, warst du auch schon versucht, Dinge selber in die Hand zu nehmen? Jetzt suchst du schon so lange nach einem Partner und in der Gemeinde ist keiner in Sicht. Und jetzt verliebst du dich auch noch in einen Kollegen an deinem Arbeitsplatz. Gläubig ist er halt nicht, aber du bist dir ganz sicher, wenn ihr erstmal verheiratet seid, dann wird er schon irgendwann gläubig. Und im Blick auf 1. Mose 16 merke ich, es geht in deinem Leben nicht nur um Gottes Willen, sondern es geht auch um den Weg dahin. Und das genau ist das Thema dann später im Galaterbrief, wo auch dann in Kapitel 4 die Rede ist von Hagar und Sarai. Und im Galaterbrief sagt der Paulus, in Kapitel 3, Vers 3, im Geist habt ihr angefangen und wollt es jetzt im Fleisch vollenden. Im Vertrauen auf Gott haben sie angefangen und irgendwann fangen sie an zu denken, ja, nur Vertrauen allein bringt uns ja auch nicht weiter. Wenn Gott mich so hängen lässt, dann muss ich ihm vielleicht ein bisschen nachhelfen. Und es funktioniert. Der Abraham hat sein One-Night-Stand und die Hagar wird schwanger. Und man ahnte schon, gell, die Untersuchungen können zu der Zeit ja nicht laufen, es wird ja wahrscheinlich doch ein Sohn. Vielleicht hatte die Sarai ja doch recht. Aber nur weil etwas funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es Gottes Wille ist. Und dass es nicht Gottes Wille war, woran merkt man das? Das merkt man daran, dass das Ergebnis nur Chaos und Unzufriedenheit und Durcheinander ist. Statt Frieden und Freude ist die Folge Chaos und Zerwürfnis in der Familie. Und nicht nur der Bauchumfang von der Hagar wächst, sondern auch eine gewisse Überheblichkeit ist am Wachsen. Und Verachtung ihrer Herrin. Und damit war doch zu rechnen, oder? Das hätte die Sarah ja vorher schon erahnen können. Vorher war auch noch gar nicht klar, ob die Kinderlosigkeit wirklich an der Sarai liegt oder an Abraham. Und die Hagar denkt jetzt, ha, es liegt an meiner Chefin. Bei mir hat es geklappt. Ich bin schwanger. Und endlich habe ich jetzt auch mal einen Trumpf in der Hand gegen meine Herrin. Und dieser Trumpf, so haben wir beim Watten immer gesagt, früher, der sticht und der tut weh. Wenn wir Gottes Willen im Fleisch, also mit menschlichen Mitteln vollenden wollen, dann kommen die Werke des Fleisches zum Vorschein. Und nach Galater 3, Vers 3 kommt Galater 5, Vers 19 irgendwann und da heißt es, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind unter anderem Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, alles, was jetzt in der Familie von Abraham zu finden ist. Der Weg Sarais war ein Irrweg. Was ist zu tun, wenn es in deinem Leben nicht nach Plan läuft? Der erste Weg heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist der Irrweg der Sarai, wenn der Bus halt nicht kommt. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen vorlaufen und Gott mit seiner Prophetie ein bisschen nachhelfen. Einen zweiten Weg möchte ich nur kurz anschauen im Blick auf Abraham, Vers 5 und 6. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, sieh, deine Magd ist in deiner Hand, mach mit ihr doch, was du willst. Den zweiten Weg möchte ich nennen, den Schleichweg Abrahams. Es kommt mir so vor, als ob er sich seiner Verantwortung entzieht. Er ist doch der Mann eigentlich, oder? Aber er lässt sich von seiner Frau irgendwie bestimmen. Vielleicht ist der Abraham überfordert. Vielleicht will er einfach nur seine Ruhe haben. Vielleicht ist es einfach nur typisch Mann. Aber die Sarai ist gekränkt und der Abraham ist genervt. Und sie gibt ihm jetzt irgendwie die Schuld und sagt, das Unrecht, das mir geschieht, treffe dich. Und dann sagt sie, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Es hört sich an, als ob sie jetzt eine Fluchkarte ausspielt, gell? Als ob sie sagt, ja, der Fluch treffe dich. Der Mann, der ein Segen sein soll für alle Nationen. Vers 6, Abraham aber sprach zu Sarai, sieh, deine Magd ist in deiner Hand, mach doch mit ihr, was du willst. Vielleicht wollte der Abraham auch irgendwie nur Luft rausnehmen, wenn er das so sagt. Womöglich will er sagen, Sarai, ich habe keine Ambitionen auf die Hagar, auch wenn sie jünger ist, auch wenn sie schöner ist, auch wenn sie jetzt schwanger ist von mir. Sie wird nicht meine zweite Frau. Sie ist immer noch deine Magd, du kannst mit ihr machen, was du willst. So oder so, was der Abraham hier macht, das ist nicht recht. Die Hagar trägt immerhin sein Kind jetzt in ihrem Mutterschoß. Und vielleicht denkst du, ich habe mir das am Anfang auch gedacht, warum sagt die Bibel da nicht mehr? Warum sagt sie nicht ganz klar, dass der Abraham hier Unrecht handelt? Warum gibt es da keine Bewertung, kein Urteil? Vielleicht gibt es ja doch eine Bewertung, oder? Könnt ihr eine finden im Text? Gott spricht in diesem Kapitel nur noch mit einer Person, nämlich mit der Hagar. Wann hat der Herr das nächste Mal persönlich wieder zu Abraham gesprochen? Kapitel 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Gott gibt ihm jetzt keine Verheißung, sondern eine Ermahnung. Und zwar mit 99 Jahren. Das letzte Mal lesen wir in Vers 16, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Also zwischen Kapitel 16,16 und 17,1 liegen 13 Jahre. Und wir lesen nichts davon, dass Gott in diesen 13 Jahren zu Abraham gesprochen hätte. Und als er zu ihm spricht, gibt es keine Verheißung zuerst, sondern eine Ermahnung. Der Schleichweg des Abraham. Er geht irgendwie den einfachen Weg und gibt seiner Frau einfach nur Recht. Und die Anwendung lautet: Mann, sei schlau, hör nicht auf deine Frau. Naja, man muss noch ein Wort einfügen, oder? Mann, sei schlau, hör nicht blind auf deine Frau. Und umgekehrt genauso: Frau, sei schlau und hör nicht blind auf deinen Mann. Und wenn der Petrus in der Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, dann bezieht sich das nicht nur auf den Staat, sondern auch auf die Familie. Und ich habe schon öfter bemerkt, aus Liebe zum Partner lässt man manchmal Dinge durchgehen in der Gemeinde, die man bei anderen vielleicht nicht so durchgehen lässt. Oder? Oder aus Liebe zur Familie ist man mit den eigenen Familienangehörigen ein bisschen nachsichtiger, als wie man dann bei den anderen ist. Gib deinem Partner nicht nach, wenn er was Unrechtes vorhat. Und Liebe bedeutet dann auch, sich dem anderen manchmal zu verweigern, wenn es notwendig ist. Was ist zu tun, wenn es in deinem Leben nicht nach Plan läuft? Der erste Weg: hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist der Irrweg der Sarai. Der zweite Weg, der Schleichweg des Abraham: entzieh dich deiner Verantwortung, lass dir anderen machen. Drück dich einfach raus. Jetzt kommen wir zum dritten Weg. Wie geht's weiter in der Familiengeschichte? Die Sarai beklagt sich bei Abraham und weigert sich, und er weigert sich, in diese Frauengeschichte einzumischen, und es kommt zum Zickenkrieg. Und auch wenn sie schwanger ist, ist sie immer noch ihre Sklavin, und die Sarai sitzt am längeren Hebel, und das darf die Hagar jetzt spüren. Jetzt erst recht, denkt sie sich. Und die Sarai, die demütigt sie jetzt so lange, bis bei der Hagar die letzte Sicherung durchbrennt. Und dann aus Verzweiflung die Flucht ergreift. Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück, zum Davonlaufen. Vers 6. Abraham aber sprach zu Sarai: Sieh, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was du willst. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Der dritte Weg ist der Fluchtweg der Hagar. Und der heißt: lass das Ganze doch hinter dir, nix wie weg. Mit dem, was die Hagar jetzt macht, ist sie im Prinzip bereit, sich selber und auch das Kind umzubringen. Und für die Hagar ist diese Flucht der Tiefpunkt. Sie versucht, von einem Problem wegzulaufen, ohne zu ahnen, in welches größere Problem sie hineinläuft. Eine Sklavin zu sein, das ist schon eine Tragödie, aber eine entflohene Sklavin zu sein, das ist eigentlich ein Todesurteil. Jetzt stellen wir uns mal die ganze Situation vor. Der Abraham und die Sarai stehen jetzt wieder am Nullpunkt ohne Kind. Und die Hagar steht an einem Endpunkt und weiß nicht mehr weiter. Was ist zu tun, wenn es in deinem Leben nicht nach Plan läuft? möchte jetzt auf diesen dritten Weg nicht näher eingehen, aber es sollte uns klar sein, dass Flucht in unserem Leben keine Probleme löst. Und was bei allen drei Wegen, die wir bis jetzt in 1. Mose 16 gesehen haben, was bei allen drei Wegen fehlt, ist der Blick und das Vertrauen auf Gott. Und deshalb sind es drei Irrwege. Und umso herrlicher erscheint mir der vierte Weg. Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Einer hat mal gesagt, die größten Wunder sind nicht die, bei denen Menschen Gott suchen, sondern das größte Wunder ist das, dass Gott Menschen sucht. Das Große in Lukas 15 ist nicht das, dass der verlorene Sohn zu seinem Vater zurückkommt, sondern das Große in dieser Geschichte ist, dass der Vater Tag für Tag Ausschau hält nach seinem verlorenen Sohn und ihn dadurch wieder in seine Liebe zurückzieht. Wie oft suchst du Gott? Wie oft hast du Gott ernsthaft gesucht in der vergangenen Woche? Kannst du dir vorstellen, dass der Herr dich dauerhaft, nonstop, rund um die Uhr sucht? Kannst du dir vorstellen, als du heute Morgen aufgestanden bist, aus deinem Bett gekrochen bist, dass er dich gesehen hat? Und genau von diesem Wunder, dass Gott sie wahrnimmt, wird die Hagar jetzt komplett überrascht. Vers 8, und er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge nicht mehr zählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Die meisten Ausleger gehen davon aus, und das kann man auch nachvollziehen, wenn man die Stammbäume anschaut, dass dieser Ismael der Vater aller Araber ist. Und dass gerade dieser Stamm und diese Sippe dem Volk Israel am meisten Unmut schafft und Ärger macht. Und er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Das merkt man auch, wenn man die arabischen Staaten anschaut, dass sie ständig irgendwo einander zerstritten sind und zu keiner Einheit finden. Und Israel sagt, das ist unser Glück. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Zu Hagar kommt an ihrem Tiefpunkt in ihrem Leben der Herr. Und wo findet der Engel des Herrn die Hagar? An einem Wasserbrunnen auf dem Weg nach Schur. Wo liegt Schur? Nach 1. Mose 25, Vers 18 liegt Schur unmittelbar vor Ägypten. Das heißt, die Magd hat nun schon eine weite Strecke hinter sich, ist weit gelaufen. Und wahrscheinlich ist sie müde und ausgemergelt. Das heißt aber auch, dass der Engel des Herrn sich viel Zeit gelassen hat, ihr zu begegnen. Und wiederum heißt es, dass die Hagar viel Zeit hatte zum Nachdenken. Und der Engel des Herrn fragt jetzt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und er stellt diese Fragen nicht, weil er Auskunft braucht. sondern weil die Hagar Auskunft braucht. Sie weiß nicht mehr weiter. Wo kommst du her, ist eigentlich eine Frage nach deiner Lebensbiografie. Was liegt schon alles hinter dir? Was haben wir heute für einen Tag? Datum? 12. März, okay. Was liegt schon alles hinter dir in deinem Leben, dass du am 12. März 2023 hier in der Gemeinde am Sonntagmorgen sitzt? Denk mal nach über deine Lebensbiografie. Was ist schon alles passiert, dass du heute hier bist? Und die zweite Frage, wo willst du hin? Das ist genau das Zeugnis, was der Martin vorher gegeben hat von diesem jungen Mann, der stirbt. Wie geht es jetzt weiter? Und diese zwei Fragen sind wahrscheinlich sehr wichtig, dass du sie in deinem Leben immer wieder mal stellst. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Jesus Christus dieser Engel des Herrn ist. Liegt irgendwie auf der Hand. In Vers 10 sagt der Engel, siehe, ich will deinen Samen so mehren. Das sagt ein normaler Engel nicht. Und die Hagar sagt dann in Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Und jetzt nennt sie diesen Namen des Herrn, du bist der Gott, der mich sieht. Und die Hagar ist so begeistert von diesem Gedanken, dass Gott sie sieht, dass das in Vers 13 und 14 dreimal betont wird. Sie ist so begeistert von dem Gedanken, dass es gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, was ihr dieser Engel des Herrn für einen Auftrag gibt. Was soll sie tun? Sie soll wieder zurückgehen und sich unterordnen unter der harten Hand Sarais. Und der Herr verspricht ihr nicht, dass sich die Sarai ändern wird. Aber er sagt, geh zurück. Und die Hagar ist trotzdem begeistert. Und sie sagt, du bist El-Roi, der Gott, der mich sieht. Sie hätte ja sagen können, du bist der ungerechte Gott, der mich immer wieder einfängt und zu meiner harten Herrin zurückbringt. Sie hätte ja sagen können, du bist der unbarmherzige Gott, der mich nicht herausholt aus meiner Sklaverei. Warum ist die Hagar so begeistert, dass Gott sie sieht? Der Engel hat ja gar nicht von dem Sehen Gottes gesprochen, sondern vom Hören. Aber hier spricht die Hagar, eine Sklavin, die immer übersehen worden ist. Vielleicht hat man sie seit ihrer Kindheit an, wahrscheinlich ist sie als Kind geboren und schon als Sklavenkind geboren worden. Wahrscheinlich hat sie niemand angesehen als Mensch, als Frau. Die anderen haben vielleicht etwas in ihr gesehen. Also sie kann gut arbeiten, sie ist jung und kräftig, sie kann Kinder kriegen, sie kann uns nützlich sein. Sie haben nur eine Funktion in ihr gesehen, aber nicht sie selbst. Sie war eine Frau mit einer Seele, die viel weint. Aber das hat keiner gesehen, das wurde übersehen. Und jetzt ist es so paradox, gell? Jetzt lässt es Gott zu, dass man sie in die Wüste treibt, dahin, wo sie keiner mehr sehen kann. Die Wüste ist ein menschenleerer Ort. Und doch ist die Wüste genau der richtige Ort, wo der Herr ihr deutlich macht, dass er sie sieht. Wo er ihr deutlich macht, Hagar, auch wenn dich jetzt keiner mehr sehen kann, ich sehe dich immer noch. Und dieser Gott will nicht etwas von ihr, sondern er will mich. Das merkt die Hagar. Und er fordert nicht nur, sondern er verspricht mir sogar einen Segen. Vers 10. Ich sehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein wird. Fühlst du dich übersehen? Dann kannst du so reagieren wie die Hagar am Anfang. Das ist ein Weg. Als sie schwanger wird, versucht sie das erste Mal gesehen zu werden. Mit ihrem Babybauch hat sie jetzt was, das man nicht übersehen kann. Und damit überhebt sie sich und reibt es der Sarah ständig unter die Nase. Und sie sagt, schau mich an, ich bin gesegneter unter den Frauen als alle anderen, als du. Das ist ein Versuch, gesehen zu werden. Die Kinder spielen manchmal den Klassenclown, gell, aus genau dem gleichen Grund. Und im geistlichen Bereich kann es sein, dass ich fromme Dinge tue, um gesehen zu werden, oder? Da muss ich mein frommes Tun ein bisschen hinterfragen. Worum geht es mir denn eigentlich? Und dann gibt es noch die Sarai-Option, die sagt, alle schauen gerade auf die Hagar, weil sie schwanger ist und damit ich wieder größer rauskomme, mache ich sie einfach nieder. Indem ich einen anderen klein mache, komme ich selber größer raus. Wir leben heute in einer Zeit, wo sich ganz viel darum dreht, gesehen zu werden, oder? Ich glaube, das hat eine ganz starke Ausprägung. Millionen von Menschen nutzen Facebook, Instagram, soziale Netzwerke, YouTube, um sich selber darzustellen, um anderen zu imponieren, um sich zu repräsentieren, sich zu profilieren und gesehen zu werden. Wie weit geht es dir darum, gesehen zu werden? Vielleicht sagst du, ja, bei mir ist es nicht so. Mir ist es wurscht eigentlich, ob mich andere sehen oder nicht. Aber was wäre denn, wenn dich ab dem heutigen Tag dich keiner mehr wahrnimmt? Und dann kommt Gott und sagt, du, das alles brauchst du doch gar nicht. Ich sehe dich und es reicht. Die Ausgangsfrage war, was ist zu tun, wenn es in deinem Leben nicht nach Plan läuft? Der erste Weg hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist der Irrweg der Sarai. Der zweite Weg ist ein Schleichweg des Abraham, sich wegdrücken von der Verantwortung. Der dritte Weg, der Fluchtweg. In meiner letzten Sonntagspredigt hatte ich den Vergleich, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir brauchen nicht einen Fluchtweg, sondern einen Fluchtpunkt. Einen Punkt, auf den wir uns konzentrieren können. Und dieser Fluchtpunkt ist Gott, der Vater und Jesus Christus. Und das vierte, was wir in der Geschichte von der Hagar sehen, was ist eigentlich der Lösungsweg, den der Text hier anbietet? Was würdet ihr sagen? Was ist der Weg, den Gott anbietet, um der Hagar jetzt in diesem Fall zu helfen? Bitte? Zurück zur Sicherheit. Sicher war es dort ja auch nicht unbedingt. Vertrauen? Ja, ich glaube, in die Richtung geht's. Der Weg für die Hagar ist eine tiefere Gotteserkenntnis. Die Erkenntnis, dass Gott sie sieht, macht sie jetzt bereit, wieder zurückzugehen in die alten, schwierigen Umstände. Und wenn jeder sie dort immer noch übersehen sollte, dann hat sie jetzt eines in ihrem Hinterkopf, aber Gott, der übersieht mich nicht. Er sieht mich. Und sie weiß jetzt, der Höchste und der Wichtigste im ganzen Universum der nimmt mich wahr. Und diese Erkenntnis gibt der Hagar und auch uns eine Festigkeit und eine Widerstandskraft. Sprechen wir heute viel von Resilienz, gell, für Kinder, aber hier liegt Festigkeit und Widerstandskraft. Und wer mich kennt, der weiß, dass einer meiner Lieblingsverse in der Bibel Daniel 11, Vers 32 ist. Der spricht in die Endzeit. Und da heißt es, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, den Bund, den der Antichrist mit Israel schließt, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, der Antichrist, durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und richtig handeln. Ich finde, das ist ein genialer Vers. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark bleiben, wird sich stark erweisen und richtig handeln. Und die Hagar geht zurück zu Sarai und was sie jetzt braucht, ist Stärke und das rechte Handeln. Und das bekommt sie durch eine weitere Erkenntnis von Gott. Was ist zu tun, wenn es in deinem Leben nicht nach Plan läuft? Einmal, du darfst nicht selber Gott spielen, auch nicht unter dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das geht nicht auf. Du darfst auch nicht oder solltest nicht deine eigenen Trümpfe ausspielen, um damit andere klein zu machen. Auch nicht Verantwortung wegschieben. Nicht die Flucht ergreifen. Aber der Weg, den uns die Bibel zeigt, ist der, dass wir uns Gott zuwenden, ihn kennenlernen, ihm vertrauen und mit diesem Vertrauen dann durchs Leben gehen. Und dann wirst du dich stark erweisen und richtig handeln. Und mir ist es jetzt erst aufgefallen, als ich vorher noch in der Reihe saß. Ich habe ja früher mal einen Vorsatz gemacht, in jeder Predigt sollte eigentlich Jesus Christus vorkommen. Ich will Christus-zentriert predigen und das habe ich jetzt in dieser Predigt gar nicht. Aber ich durfte vorher bei euch beim Brotbrechen dabei sein. Und ich habe mir danach gedacht, und Jesus, wenn der Engel des Herrn hier Jesus Christus war, dann sieht uns der Herr Jesus jetzt noch viel klarer, und zwar vom Kreuz her. Und wir dürfen aufs Kreuz schauen mit dem Vertrauen, dass der Herr uns sieht. Und zwar mit Augen, die wir im Alten Testament noch gar nicht so gesehen haben. Und dieses Vertrauen soll dir und mir Stärke und Zuversicht und das rechte Handeln schenken. Amen.